Entschuldigung, einen Chai Matte bitte. Danke. Ja, jetzt herzlich willkommen zu Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, Lernen und Auffrischen deines yogischen Lifestyles.
Christoph.
Alex.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja,
guten Morgen. Oder guten Mittag.
Ja.
Also wir sitzen ja jetzt hier wieder in unserem wunderbaren Café, haben uns gerade schon ganz, ganz toll ausgetauscht. Und ich weiß nicht genau, wie viel Uhr es jetzt bei euch zu Hause ist, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute, gute Zeit.
Genau, auch von mir.
Schön, dass du heute Zeit hast, mein Lieber.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Du weißt ja so.
Zu sprechen und zu philosophieren.
Ja, du weißt ja, wie es unser Format so aussieht. Wir haben uns in den letzten zwei Einheiten darüber unterhalten, wie, wie Yoga so laufen kann, sage ich mal, zu bestimmten Themen. Also die erste Session war, da ging es ums Jetzt, da hatte ich mit Nico gesprochen. In der letzten Stunde ging es um die Einheit und da würde ich heute eben gerne nochmal so ein Stückchen weit anknüpfen wollen. Genau. Wir sind jetzt beim dritten Vers angekommen und dieser dritte Vers von Patanjalis Yoga Sutra beschreibt ja ungefähr Folgendes: wenn Einheit besteht, wird der Unsterbliche und der wesentliche Kern unseres Selbst erkannt. So, und was uns jetzt vielleicht interessiert, generell dieser unsterbliche und wesentliche Kern. So, was kann das sein? In welche Richtung geht's? Sind es Begrifflichkeiten, mit denen wir im Alltag zu tun haben? Oder sind es Begrifflichkeiten, die total weit weg sind? Und wie könnten wir es schaffen, diesen Gedanken eben mit in die Alltagswelt rüber zu transportieren. Genau. Und jetzt ist natürlich gleich schon mal so die Frage, was du dir vielleicht über den unsterblichen, wesentlichen Kern vorstellen kannst. So, das würde mich jetzt mal total interessieren. Und dann können wir im Dialog einfach darüber sprechen.
Ja. Ja, also es ist natürlich unglaublich weit gefasst, diese Begrifflichkeit. Deswegen ist es, glaube ich, gut, oder ich habe mir jetzt in der Vorbereitung gedacht, es ist gut, irgendwie auch ein bisschen assoziativ vorzugehen und erstmal zu schauen, okay, welche unterschiedlichen Ansätze gibt es, um sich dem zu nähern. Und es gibt natürlich einmal diesen rein yogischen Ansatz oder auch buddhistischen Ansatz. Ich musste bei dem Vers sehr viel am Buddhismus auch denken. Und dann gibt es aber natürlich irgendwie auch unsere westliche Sicht, die aber vielleicht gar nicht so weit davon entfernt ist. Und da gibt es natürlich einmal diese wissenschaftliche Annäherung daran, was Identität ist. Das ist ja die Frage, Wesenskern heißt ja erstmal nichts anderes als Identität. Und wenn hier die Rede ist von einer Einheit, die irgendwie auf einem Wesenskern beruht, den wir in uns tragen, dann ist das irgendwie eine Art von Identität. Aber was ist das für eine Identität? So. Ich glaube, wir im Alltag haben wir alle, früher oder später, kommen wir zu der Frage, was wollen wir, was sind wir und so weiter. Diese Grundfragen, die wir wahrscheinlich nie vollständig beantworten können. Aber ich glaube, es ist so eine Grundfrage, die wir uns im Alltag dauernd stellen. Was sind wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Und was ist das, was von uns erwartet wird, von außen, von der Gesellschaft, von anderen Menschen und so weiter, ist das vielleicht auch etwas anderes als das, was wir von uns selber erwarten. So. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen unserem Selbst, und darauf will dieser Vers hinaus, glaube ich. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Selbst, was nur wir in uns tragen, und dem, was andere an uns herantragen.
Also sprich, also ich höre da gerade so ein bisschen so wie so ein Rollenverständnis raus. Mhm. Das heißt, es ist, also wenn wir jetzt, halt, keine Ahnung, ich arbeite in einem großen Unternehmen, mhm, oder beispielsweise jetzt so als Yogalehrer, ja, mhm, ja, so ich unterrichte Yoga und gehe da auch sozusagen in eine bestimmte Rolle rein. Das heißt, auch die Erwartungshaltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt beispielsweise ins Friedrich 31 kommen, ja, ist die, dass jetzt der Alex oder irgendjemand anders, ja, der da vorne auf der Matte rumturnt, eben als Yogalehrer auftritt. Ja. So, aber vielleicht bin ich es ja gar nicht.
Ja.
Und in der, du hast jetzt ja auch so ein bisschen von der Identität gesprochen. Ja, ich identifiziere mich, wenn ich jetzt in einem Job bin, im, ja, besten Falle mit dem, was ich tue.
Ja.
Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen in diese Frage hinein, was ist der wesentliche Kern, was ist der unsterbliche Kern, dann ist der ja identitätslos tatsächlich. Also in der rein spirituellen Ebene.
Ja, genau.
Ohne Eigenschaften.
Ja, genau, genau. Das ist nur so schwer vorstellbar für uns, ne? So. Und da ist vielleicht auch diese, also wenn da von selbst die Rede ist, dann ist es für uns als westliche Menschen, vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, generell, was denn der Unterschied ist überhaupt zwischen diesem Selbst, was irgendwie unendlich ist, was im Endeffekt identitätslos ist, und dem Selbst, was an uns herangetragen wird.
Ja.
Und da wird vielleicht auch dieser Begriff, ja, des Selbst selber ein bisschen, steht ein bisschen da auf wackeligen Füßen, glaube ich, weil, mhm, weil Selbst, das ist so, das impliziert immer etwas, das mit mir selber zu tun hat, mit, mhm, eben mit, dann eben doch mit meiner Identität, mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. Aber dieser Vers will ja an den Grund dessen,
noch
also
tiefer.
Will, ja, will noch tiefer, will noch ja tiefer sagen, okay, ja, diese Bedürfnisse und Wünsche, das sind letztendlich ja auch nur eine Illusion.
Ja, ja, genau, richtig.
So, genau,
genau.
Ja, das ist für uns nur, glaube ich, sehr schwierig zu verstehen und umzusetzen im Alltag, weil, ich meine, wer von uns erreicht schon das Nirvana, mhm, im Hier und Jetzt? Mhm. Ne? Also wo es ja keine Identität, mhm, mehr gibt, mhm, im Endeffekt, beziehungsweise eine Einheit besteht, wo die Differenz zwischen mir und anderen irgendwie aufgehoben ist.
Ja,
das ist irgendwie, ja, ganz schwer.
Ja,
ganz schwer.
In Patanjalis Yoga Sutra ist es ja auch so beschrieben. Dieses Selbst wird ja auch gerne als sehendes Selbst, als Drashta bezeichnet, was eben ohne Wahrnehmungsfilter alles auf sich ein,
ja,
wie heißt das, alles auf sich einwirken lässt.
Ja.
So. Und wir Menschen haben ja in unserer Gesellschaft, oder das ist generell so das Thema, wir filtern ja nonstop, und dann kommt, ja, der Geist dazu und interpretiert, ja, und so weiter und so fort.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt gleich irgendwie einen Chai oder sowas bestellen und dieser Chai ist vielleicht ein bisschen zu heiß, so dann fängt der Geist gleich an, so, boah, hat die Bedienung was gegen mich? So, warum macht die Bedienung jetzt oder der Chefkoch irgendwie in der Küche den Chai so heiß?
Mhm.
So.
Mhm. Mhm.
So, und dann sind wir schon wieder am Filtern und am
und ne, Interpretieren.
Und am so Interpretieren, ja, anstatt dass wir in diesen reinen, wahren Genuss sozusagen direkt eintauchen können, ohne Färbung, ohne dass da jetzt irgendwas drüber liegt.
Ja.
So, ne?
Ja.
Genau, richtig.
Genau. Genau.
Ja. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz, 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 ganz spannend.
Ja, ja. Also ich, das ist natürlich, ich meine, wir lernen ja, wir kommen auf die Welt und lernen, Dinge zu verarbeiten.
Mhm.
Also das heißt zunächst mal die Dinge, wie wir sie wahrnehmen. Also wir verarbeiten ja unsere Wahrnehmung auf einer kognitiven Art und Weise. Und wie wir das tun und wie wir das ausdrücken auch, ja, finden wir etwas gut, finden wir etwas schlecht, etwas ist zu heiß, mein Bruder hat mich an den Haaren gezogen, das tut weh, bla bla, so diese Sachen, das beginnt ja schon im frühen Kindesalter, also im ganz frühen Kindesalter. Wir kommen nicht drum rum, so Welt zu interpretieren.
Es gehört sozusagen zu der Form dazu, in der wir drinnen sind, genau. Und zum Menschsein auch
genau.
dazu.
Ja. Und, genau. Und ich verstehe eben diesen Vers so, dass er uns dazu aufruft, vielleicht können wir den auch jetzt gleich nochmal vorlesen,
gerne.
Damit es nochmal ein bisschen deutlicher wird. Dieser Vers ruft uns dazu auf, quasi ein bisschen Abstand zu nehmen zu dieser für uns normalen Art der kognitiven Verarbeitung von Welt, von dem, was wir wahrnehmen. Und für mich impliziert es so innere Zeugenschaft, nenne ich das jetzt mal. Ja? Mhm. Also ein innerer Zeuge, der beobachtet, der erstmal nur einfach nur versucht wahrzunehmen, ohne zu interpretieren.
Ja.
Also wie die Wolken, die ich beobachte und an mir vorbeiziehen lasse, ohne ohne zu vergessen, dass die Sonne ja auch über den Wolken ist und so weiter. Und zu sehen, ja, die Wolken ziehen ja einfach auch nur vorbei.
Mhm. So, und dann bist du quasi eher in dieser reinen Wahrnehmung erstmal drinnen,
ja,
oder?
Ja, genau.
So, dann bist du, dann bist du vielleicht direkt connected mit diesem wahren Selbst, mit diesem wahren Kern erstmal. Der wahre Kern, der entdeckt einfach nur, der ist in seinem Seinszustand,
ja.
Unbefleckt.
Ja.
Interpretiert nicht,
ja.
Verurteilt nicht, sondern nimmt einfach nur als Zeuge wahr.
Genau, genau. Und ich glaube, das ist der Zustand, den wir ja erreichen wollen, vielleicht auch teilweise erreichen, vielleicht nur ein Stück weit erreichen, wenn wir meditieren.
Ja, genau, das wäre jetzt nämlich auch gerade so meine Frage gewesen halt. Also wie schaffen wir das?
In einem meditativen Zustand sind. Ne? Also, ich meine, ich selber bin ja kein Yoga-Lehrer. Ich war ja in der Wissenschaft bislang tätig. Da möchte es schon auch noch weiter sein. Und da ist es natürlich eine andere Herangehensweise, sage ich mal, an diese Dinge. Aber man meditiert trotzdem auch über bestimmte Dinge, über bestimmte Themen. Wenn ich am Schreibtisch da sitze, ja, und denke, dann ist es auch ein meditativer Zustand, den ich da teilweise erreiche. Von daher ist es für mich gar nicht so fern. Ich meine, ich selber praktiziere ja auch Yoga, auch durch dich natürlich. Versuche regelmäßig Yogakurse in Friedrich zu besuchen, und wo ich bin sehr dankbar dafür, dass in diesen Kursen immer auch ein Stück weit Meditation Teil ist.
Mhm.
Ja. Und da kann ich nochmal mehr lernen, das so zu fokussieren. Das letzte Mal, ich sage das jetzt deswegen, weil das letzte Mal, als ich teilgenommen habe, hatte ich so einen kleinen meditativen Zustand am Ende, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das hört sich jetzt vielleicht abstrus an, aber ich bin etwas außerhalb meines Körpers.
Mhm.
Das war in der Endentspannung.
Mhm.
So. Das nächste Mal, als ich am Schreibtisch war und mich da hingesetzt habe, dann habe ich versucht, mir diesen Zustand wieder...
Ach, cool. Super.
Ja. ...zurückzurufen. Und ich glaube, das ist das, was man vielleicht Hörerinnen mitgeben kann, dass man versucht, wenn man am Schreibtisch arbeitet, wenn man auch kognitiv gerade tätig ist...
Mhm.
Wenn man über Dinge nachdenkt, dass man versucht, in diesen State of Mind zu kommen.
Mhm.
Das, was man vielleicht in Meditationskursen ein bisschen gelernt hat, da auch anzuwenden. Ich muss jetzt nicht zwingend auf die Yogamatte oder aufs Meditationskissen, sondern kann bei der Tätigkeit, bei der ich gerade bin, seien es nur 2 Minuten, kann ich mir so einen Zustand herbeirufen, und dann plötzlich bin ich irgendwie etwas sorgenfreier auch und habe irgendwie mehr Überblick und habe vielleicht sogar ein bisschen mehr Abstand zu den Dingen, die mit denen ich mich gerade befasse.
Ja. Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil wenn wir in Verbindung mit unserem Wesenskern sind, dann ist der Geist ja auch ruhiger geworden.
Ja. Ne?
Und in dem Moment, wo der Geist ruhiger ist, kann ich aus dieser Voraussetzung heraus ja viel konzentrierter mich auch einer Sache zum Beispiel hinwenden.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel am Schreibtisch sitzt und was tust oder wenn die Leute in der Meditation sind oder in einer Asana, so dann ist nur diese Asana jetzt gerade da.
Ja.
Und ich glaube, ich bin dadurch viel, viel fokussierter in dem, was ich gerade dann eben tue. Und dann glaube ich auch, dass eben Drashta, so dieses sehende Selbst, viel, also die inneren Augen viel, viel größer aufgemacht hat und die Wahrnehmung dessen, was ich jetzt gerade tue, einfach viel, viel besser und viel freier stattfinden kann. Ich habe noch eine, also das war jetzt schon so ein bisschen so, es ging jetzt gleich in das ist ja toll, ne? Also so in diese anwendungsbezogene Praxis, so, so dieser Wesenskern, der uns ausmacht und drüber liegen dann die Gedanken und die Emotionen und dann kommt die Physis und so weiter und so fort. Ich beschäftige mich ja schon seit ganz, ganz langer Zeit so mit Authentizität, also was macht mich authentisch? Und ich glaube, um das jetzt auch so ein bisschen runterzubrechen, auch in die westliche Welt quasi rüberzutragen, glaube ich, dass dieser unsterbliche Wesenskern, der uns ausmacht, eben ganz, ganz viel eine Gleichschwingung haben kann eben mit dem Begriff der Authentizität, mit der gewissen Echtheit vielleicht.
Mhm.
Und vielleicht können auch die Hörerinnen und Hörer, ihr lieben Leute da draußen, auch eher damit sogar auch noch was anfangen. So, was macht dich authentisch? Was macht dich echt? Und da hattest du ja vorne auch diese Rollen angesprochen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die eben irgendwelche Rollen erfüllen und dadurch noch mal weniger in Kontakt mit sich selbst sind.
Ja, genau. Ja, ich glaube, auch viele leiden deswegen. Ne? Also das ist jetzt eher so diese, für mich so ein buddhistischer Gedanke, also das Leiden, dass wir im Alltag alle erfahren, was notwendigerweise aus buddhistischer Sicht auch dazugehört zum Menschsein, von dem wir uns aber auch lösen können. Das kommt natürlich dadurch, dass wir auch verschiedene Rollen, also wir sind einmal angewiesen darauf, verschiedene Rollen einzunehmen im Alltag. Also wir sind Vater, Mutter und so weiter.
Magst du noch was trinken?
Ja, ich würde doch gern was trinken.
Ja, also ich hätte gern einen Chai tatsächlich.
Ja, ich hätte gern einen Chai Matte.
Ich hatte nur diesen Chai Classic.
Okay, dann den Chai Classic dann.
Also
dann
kriegen wir zwei, oder?
Ja,
genau. Danke dir. Der war gut. Vater, Mutter, sagtest
du, Vater, Mutter sein. Dann haben wir verschiedene andere Rollen, die an uns herangetragen werden. Was ja damit zusammenhängt, dass unsere Gesellschaft, jetzt kommt meine Arbeit als Soziologe da ein bisschen mit rein, also das Finanzamt, die Gesellschaft ist differenziert, ist einfach ausdifferenziert. Was heißt, dass alle unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereiche nehmen auf unsere Person immer auf verschiedene Weise Bezug. Das Finanzamt interessiert nicht meine Träume, interessiert auch nicht, wie ich mich als Vater verhalte, sondern ist an einem bestimmten Anteil meiner Person, meiner sozialen Person interessiert. Mein Arbeitgeber ist wiederum an anderen Dingen interessiert. Dem ist es auch wurscht, was ich träume. Es sei denn, ist es jetzt ein Familienunternehmen, vielleicht, da ist es vielleicht relevant oder so, aber so. Mein Kind erwartet von mir auch andere Dinge. Das ist, dem Kind ist es wurscht, wie ich mich dem wie ich dem Finanzamt gegenüber agiere oder irgendwie so. Ne? So. Also alle Teile, mit denen ich irgendwie in Berührung bin, nehmen unterschiedlich Bezug auf mich. Und ich glaube, das überfordert viele Menschen. Das ist ja so in der Soziologie schon seit den, keine Ahnung, also seit den 60er Jahren Grundthema, ja. Also wie gehen wir damit um im Alltag? Und ist es Ist das überfordernd oder nicht überfordernd? Naja, gut, wir müssen irgendwie einsehen, dass das gehört ein Stück weit dazu, diese Rollendifferenzierung. Mhm. Und die wirkt natürlich überfordernd für uns. Mhm. Und deshalb ist es sehr schwierig für uns, ein authentisches Selbst im Alltag zu kreieren. Ja? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze, Lösungsansätze dafür. Ich glaube, es ist... Dankeschön.
Oh, danke. Super lieb. Danke sehr.
Ich glaube, für uns ist es gut, wenn wir da ein bisschen Abstand gewinnen, auch inspiriert durch diesen Vers, glaube ich. Und einsehen, okay, ein Stück weit, die Welt ist differenziert und ich selber als Person bin auch differenziert in unterschiedlichen Bereichen. Und das ist völlig okay und völlig normal. Aber am Grunde dessen, ja, am Grunde oder wie soll man sagen?
Oder in der Tiefe.
In der Tiefe meines, meines Denkens und meines Wesens liegt eben ein innerer Beobachter, ein inneres Selbst, das unberührt ist davon. Wie der Himmel, der nicht berührt ist davon, dass da Wolken sind. Er ist immer noch Himmel oder so. Ja. Das ist so dieser, ist so assoziativ auch.
Das finde ich schön, weil also ich stelle mir das ja oft so vor, es gibt ja diese Symbolik, du bist eine, das ist jetzt mal ein bisschen komisch ausgesprochen, aber du bist wie so eine Lampe. Mhm. Ne? Da ist ein Leuchtmittel drin, also eine Glühbirne, und du leuchtest und strahlst. Mhm. So, und dann legst du ein Geschirrtuch drüber. Und dann ist das Licht schon so ein bisschen gedämmt. So, und dann legst du ein Handtuch drüber. Und dann legst du noch mal was drüber. Und dann legst du noch mal was drüber. Und dann ist das Licht nicht mehr sichtbar.
Ah, ja.
Und dann ist auch die Connection zum Licht, also letztendlich zu diesem unsterblichen Wesenskern, nicht mehr vorhanden. Sondern deine, wie ich es vorhin schon gesagt habe, deine Emotionen, deine Gedanken, deine Physis, diese Differenziertheit vielleicht auch, die du angesprochen hattest, lenkt mich ab von meinem wahren Wesenskern. Auch letztendlich ein Stückchen weit von meiner Echtheit und von meiner Authentizität. Von durch diese ganzen Rollenverständnisse, durch die To-Dos, durch die Dinge, die an mich erwartet werden und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, so wie schaffen wir uns, diesem wahren Wesenskern anzunähern?
Ja.
Durch Zeit für mich, durch Zeit für dich,
ja.
Durch Ruhe.
Durch Ruhe, genau. Ja. Und für viele ist aber, glaube ich, auch die Ruhe vielleicht überfordernd. Für viele ist es ja super, wenn sie dann irgendwie, keine Ahnung, die gehen dann ins Fitnessstudio, um Zeit für sich zu haben, machen dies und das, aber oft ist es auch eine Ablenkung von sich selbst, weil viele dann denken, sie müssen das und das tun, geben viel Geld aus, um bestimmte Dinge für sich selber zu tun, was letztendlich auch in Stress münden kann
für viele. Ja, genau.
Also
genau.
Ich glaube, dieser, das, was man als Freizeitstress oder so bezeichnet. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Begriff des unternehmerischen Selbst, also was darauf Bezug nimmt, dass so seit den 80er Jahren, also so, das hängt natürlich mit Neoliberalismus und so weiter zusammen, ja, also seit den 80er Jahren zunehmend darauf Bezug genommen wird, dass man selber in der Verantwortung steht, für sich selber, für sein eigenes Leben, aber auch für die Arbeit, für die man tätig ist. Was dazu führt, dass die Leute ein zunehmendes Selbstmanagement machen müssen, was auch überfordernd wirkt und Stress verursacht.
Also Stichwort Selbstoptimierung.
Selbstoptimierung,
doch auch,
genau. Was eben auf der einen Seite ja auch wichtig ist und gut, aber die Schattenseite hat, dass man das Wesentliche, eben diesen Wesenskern, von dem dieser Vers hier spricht, irgendwie außer Acht lässt dann wieder und davon ablenkt. Und das dann wieder irgendwie eigentlich beiseite schiebt und eigentlich mehr Stress für sich selber verursacht, als Weil es ist ja die Frage, wofür mache ich das? Also ich meine, ich will niemanden verurteilen, der ins Fitnessstudio und so weiter geht. Und, also überhaupt nicht. Es ist nur die Frage, wie...
Aus welcher Motivation heraus
mache ich diese ganzen Dinge? Will ich schön sein? Will ich möglichst schön sein? Will ich irgendwie, keine Ahnung, Glück erfahren darin, dass ich gut aussehe und so weiter? Und
das will ich ja dadurch alles, Anerkennung ja, vielleicht bekommen?
Und das noch, ist ja. alles okay, ne? Aber es ist, mit Spiritualität hat es erstmal wenig zu tun.
Und es hat auch überhaupt nichts mit diesem Unsterblichen und wahren Wesenskern zu tun.
Genau.
Genau, richtig.
Und diese Ruhe, die du ansprichst, also ich glaube, es ist gut, wenn wir eben versuchen, von wegen Ruhe regelmäßig einen meditativen Zustand zu erreichen.
Ja.
Und auch Kontemplation.
Ja.
Also wirklich kontemplativ und meditativ mit den Dingen uns befassen.
Und das
können wir nicht dauernd. Das ist klar.
Dafür sind wir in einer ganz anderen Gesellschaft jetzt drinnen, als dass wir das die ganze Zeit könnten oder wollten auch.
Genau,
ne? Weil es macht ja auch Spaß, in der Welt zu leben, hier
richtig,
so, in der
wir sind. Richtig. Für mich ist es zum Beispiel, ich meine, ich koche ja viel, bin ja auch tätig als Koch. Das Kochen ist für mich auch eine kontemplative Tätigkeit, witzigerweise.
Da wollte ich dich gerade fragen, wie du Authentizität im Leben lebst und ob du das Gefühl hast, durch deine Tätigkeiten eben auch deinem wahren Wesenskern so nah wie möglich zu kommen. Mhm. So, ne? Schön, dass du es ansprichst.
Ja, also das Kochen auf jeden Fall ist eine Art, aber das nicht alleine. Das andere ist Musik. Musik machen selber, aber auch die Beschäftigung Musik hören, aber auch drüber lesen, selber Musik machen, mich damit befassen, das ist für mich, ja, weil das in mir so viel berührt, ja, oder auch, ja, allgemein künstlerisch tätig sein.
Ich
künstlerische Tätigkeiten sind, glaube ich, sehr wichtig, um solche Zustände, also um mit meditativen Zuständen, auch kontemplativen Zuständen in Berührung zu kommen.
Ich erinnere mich ja, also wie wir schon unzählige Male Musik zusammen gemacht haben.
Ja.
Mit Harmonium, mit Gesang, mit Gitarre, mit Percussion. Und da habe ich jedes Mal das Gefühl gehabt, alle Gedanken, alles, was um einen rum sich schnell dreht, ist wie verflogen. Und wir gehen wirklich auf in dem, was wir dann gemeinsam getan haben. Also Musik zu kreieren, Mantras zu singen. Und plötzlich ist eine halbe Stunde rum gewesen. So, und wir haben ein einziges Lied gespielt oder so. Ne? Finde ich ganz, ganz toll.
Ja.
Finde ich richtig schön. Also da hatte ich auch oft den Eindruck, da bin ich wirklich mit mir verbunden, in wirklich tiefer
Absolut.
Verbundenheit. Und wir natürlich dann als Team, als Freunde auch.
Ja, so. Genau. Ja, ja, es ist Dito, ich kann das nur zurückgeben. Für mich war das auch, also die Male, bei denen wir Musik gemacht haben, zusammen, auch für andere, aber auch für uns selbst, da sind wir in solche Zustände gekommen, wo irgendwie vieles verschwimmt, viele Ebenen verschwimmen, auch Zeit, Raumverständnis vielleicht ein bisschen aufgehoben wird oder man ist in einem anderen State of Mind einfach auch drin. Ja? Und das ist, glaube ich, ein State of Mind, den man erreichen kann durch Musik, durch gemeinsames Musizieren. Es gibt ja zahlreiche Ansätze zum Beispiel oder also Untersuchungen auch zu Improvisation in der Musik, gemeinsam improvisieren, auch in Tanz zum Beispiel. Oder im Jazz. Für mich ist der Jazz zum Beispiel ganz, ganz, kann man mögen oder nicht mögen, aber von vielen spirituellen Leuten wird der Jazz auch sehr hervorgehoben, immer, als weil es eine unglaublich freie Form ist im Umgang mit Tradition auf der einen Seite, aber auch im Umgang mit Moderne, mit Zulassen von bestimmten Dingen, ja. Zulassen von Formen, die vielleicht nicht erlaubt sind oder die so.
Weil letztendlich ist es ja so, die Unsterblichkeit,
ne,
das kommt ja in diesem Vers vor, der unsterbliche Wesenskern, der kennt ja keine Begrenzungen, der kennt auch kein Nein.
Ja.
So. Und für euch da draußen, Christoph und ich, Annika war auch ein paar Mal mit dabei, wir haben ja schon einiges auch aufgenommen. Also wenn ihr euch meldet bei uns, dann schicken wir euch super, super gerne ein paar Aufnahmen auch mal zu über Mantras und Co. Genau. Und um jetzt da nochmal so einen kleinen Backloop irgendwie hinzukriegen, die Unsterblichkeit, also der freie Raum, der ist uns vor allem dann bewusst geworden, als wir dann eben auf die Uhr geguckt hatten und eine halbe Stunde war rum.
Ja, genau. Genau.
So, und das ist ja eigentlich ein ganz, ganz guter, Beweis ist vielleicht zu viel, aber also das bringt mich dann dazu zu sagen, wir haben Raum und Zeit aufgelöst und waren in Connection total zu diesem unsterblichen Wesenskern, der uns eben ausmacht.
Genau. Ja. Witzigerweise ist für mich das Kochen auch so eine Tätigkeit, die je nachdem, welchen Auftrag ich dann habe, ist nicht, natürlich nicht immer, oft ist es einfach auch nur Stress, das ist schon klar, keine Frage. Mhm. Aber auch positiver Stress, aber oft ist es für mich so, dass ich beim Kochen eben auch so Zeitraum verschwimmen irgendwie und ich kann kreativ tätig sein und es ist so wunderbar, irgendwie dann irgendwas was zu kreieren. Ich glaube, auch handwerkliche Tätigkeiten können einen Rahmen schaffen auch für so etwas.
Ja.
Also in denen ich wirklich kreativ tätig bin. Ja. Für mich ist die Musik eben so wichtig, weil ich da einfach so für mich einen inneren Zugang habe. Da erfahre ich für mich eine authentische Form von mir, die ich in vielen Bereichen vielleicht sonst nicht so habe. Also oder nicht. Ich glaube, es ist so illusorisch zu sagen, dass man immer selbst ist. Man ist auch immer ein anderer in anderen Situationen. Ja? Es fängt ja daran, dass wir teilweise einen anderen, finde ich interessant zum Beispiel, jetzt mal als Seitenthema, dass wir ja oft, wenn wir mit unsere Mutter beispielsweise sprechen oder mit einem Arbeitgeber einen anderen Ton haben, also irgendwie anders sprechen teilweise. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir dann auch eine andere Person sind.
Ja.
Und das ist aber völlig okay.
Und so es weiter. Gehört halt das, auch ein Stückchen genau. weit zu unserer, es darf, genau. es darf dazu gehören zu unserer Gesellschaft. Mhm. Mhm. Ihr Lieben, wenn ihr Christoph auch mal ein bisschen näher kennenlernen möchtet, wir sind einmal im Jahr immer gemeinsam zu unserer Yoga-Reise auf Mallorca. Christoph kocht hier schon seit jetzt über 10 Jahren. Und da habt ihr sicherlich auch die Möglichkeit dann, wenn wir auf der Finca sind, einfach, da habt ihr Zeit für euch, ihr habt Raum für euch. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, die Menschen, die einfach mit auf diesen Reisen sind, die haben eine richtig, richtig gute Verbindung zu sich selbst aufgebaut. Genau. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch das Allerbeste. Hinterlasst gerne Kommentare, schreibt uns Feedback, empfehlt uns weiter. Und dann, lieber Christoph, ich bedanke mich total für das Gespräch. Es ist jetzt über eine halbe Stunde vergangen. Ich glaube, wir haben auch schon wieder Raum und Zeit aufgelöst, weil wir einfach die Dinge tun, die uns Freude machen.
Yes.
Das entspricht uns.
Ja, vielen Dank, lieber Alex, für die Einladung zu diesem Gespräch. Es war wunderbar und ich wünsche auch allen HörerInnen einfach einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Hören des Podcasts.
Oh yes. Eine kleine Aufgabe noch für zu Hause. So, wie schaffst du es, in deine Authentizität hineinzukommen? So, welche Tätigkeiten, welches Verhalten lebst du heute schon, um dich mit deinem Innersten zu verbinden? Genau. Schreibt uns da auch gerne, wenn ihr Lust habt. Alles Liebe. Ciao.
Ciao.
Das war Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich hoffe, du konntest einigen Input mitnehmen und hattest eine entspannte Zeit. Weitere Informationen zu unseren Kursen und Workshops und zu unserem Online-Angebot findest du unter www.friedrich31.yoga. Hinterlass uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns sehr über Feedback. Bis bald.